Herzlich willkommen beim FEBAYER SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 73. Podcast von FEBAYER SportsTech. Heute habe ich zu Gast Friederike Kromp, Cheftrainerin U17 Juniorinnen beim DFB. Liebe Friederike, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Liebe Faye, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Mir geht's wunderbar. Ich danke dir. Ich bin gerade im Urlaub, deswegen geht's mir sehr, sehr gut.
Sehr schön, genau. Du bist in Italien im Urlaub. Wir hatten eben kurz vorher drüber gesprochen. Vielleicht auch an der Stelle von mir nochmal ein herzlich willkommen zurück, auch an unsere Hörer. Wir haben diese Folge ja im Juni aufgenommen für den 1. August. Und das ist jetzt somit auch wieder die erste Folge nach der Sommerpause. Und außerdem die heute per Video zusehen, die werden auch sehen, dass ich heute hier ausnahmsweise mal in einem Tonstudio sitze von einem guten Freund. Und genau, es sieht heute ein bisschen anders aus bei mir. So, jetzt aber zum Inhaltlichen. Du bist ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, du bist Cheftrainerin beim DFB im Jugendbereich. Du bist, ich habe, glaube ich, mal gezählt, bereits witzigerweise die dritte Frau vom DFB in unserem Podcast. Wow. Die Chiara war da, dann die Sina vom Schiedsrichterbereich und jetzt du. Also insofern eine sehr, sehr schöne Quote. Fangen wir mal so ein bisschen an, über die Zeit vom DFB bei dir anzusprechen. Du durftest ja mit der Pia Sundhage, ehemalige Cheftrainerin auch der amerikanischen Frauennationalmannschaft, zusammenarbeiten, die ja nachweislich da auch sehr, sehr erfolgreich sind. Und diese Zusammenarbeit hat dich, glaube ich, auch sehr geprägt in deiner heutigen Arbeit. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz schöner Einstieg, dass du uns mal genau oder ein bisschen näher davon berichtest, wie genau ihr zusammengearbeitet habt und was dich an Pia so geprägt hat.
Ja, sehr gerne. Also, wie du richtig sagst, es war eine Zusammenarbeit, die mich sehr geprägt hat als Trainerin, aber insgesamt irgendwie auch als Mensch und als Führungskraft vor allem. Ich durfte die Erfahrung vor einigen Jahren machen, also war da gerade in den Anfängen meiner Trainerlaufbahn. Das war 2009, 2010 ging es, glaube ich, los, dass wir uns kennengelernt haben. Ich war damals als sogenannte TLO im Einsatz. Das ist die Kurzform für Team Liaisons Officer. Das ist jemand, der quasi vom Verband der ausrichtenden oder der Mannschaft zur Verfügung gestellt wird, zur Seite gestellt wird, um eigentlich Mädchen für alles zu sein, also organisatorische Dinge zu klären. Also man muss sich das so vorstellen, die amerikanische Mannschaft wurde eingeladen vom DFB, 10 Tage nach Deutschland zu kommen, um dann unter anderem ein Freundschaftsspiel zu machen. Und dann gibt es eben diesen TLO, der dann vom Verband, in dem Fall vom DFB, den Amis zur Seite gestellt wurde, um einfach eine Schnittstelle zu sein zwischen der amerikanischen Mannschaft, der Teammanager von den Amis und dann eben dem DFB in überwiegend organisatorischen Fragen, aber das war eigentlich dann alles Mögliche, was da angefallen ist. Also man hat dann quasi wie ein Teammanager noch on top bei den Amis mitgeholfen und ist dann natürlich auch ein bisschen abhängig von der Mannschaft und von der Trainerin und auch vom Teammanager, wie die dich damit einbinden. Und ja, ich war damals 2010, muss ich überlegen, noch relativ jung, ja, das ist schon ein paar Jahre her, und habe gerade angefangen, so ein bisschen Trainerin zu sein. Ich habe ja schon sehr früh anfangen müssen, als Trainerin arbeiten zu dürfen, weil ich mich recht früh schwer verletzt habe. Und da war ich so gerade in den ersten Jahren und war da natürlich total gespannt, so einer Top-Trainerin ein bisschen über die Schulter schauen zu dürfen, und habe natürlich darauf gehofft, dass ich möglichst viel mitbekomme, eventuell ja Trainingseinheiten und dann aber auch vielleicht auch Besprechungen, eventuell sogar Spielbesprechungen. War dann wirklich total positiv überrascht, wie sehr sie mich fast als vollwertiges Teammitglied mit aufgenommen haben und mich auch komplett in alles eigentlich mit reingenommen haben. Also da gab es eigentlich kaum was, wo ich nicht mit dazu durfte. Und somit habe ich da wahnsinnig viel von Pia und ihrem Team eigentlich mitbekommen, von ihrer Arbeit, von ihrer Herangehensweise und auch vor allem halt auch von dieser amerikanischen Teamkultur, von dem Spirit, wie sie miteinander arbeiten, leben und dann irgendwo auch nicht umsonst so erfolgreich sind. Also damals waren sie schon sehr erfolgreich, sind sie ja immer noch als amtierender Weltmeister, und das war für mich total ja, prägsam, weil ich ja, da ganz begeistert war und mich in ganz vielerlei Hinsicht wiedergefunden habe von der Art und Weise, wie dieses Team geführt wurde, vor allem von Pia, ja.
Das glaube ich. Vielleicht gleich auch mal, um auf das, was du zu Beginn gesagt hast, einzugehen, dass sie dich eben auch so stark integriert haben. Das ist ja auch so eine sehr, ich sag mal, fast schon typische amerikanische Offenheit, ne? Das spiegelt, glaube ich, schon auch ganz stark diesen kulturellen oder diese andere Kultur einfach wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland in der Form so 1:1 passieren würde. Gab es denn so diesen einen Aha-Moment für dich in der Zusammenarbeit mit Pia, wo du gesagt hast, oh wow, so kann man das auch machen? Oder den entscheidenden, ja.
Ja, also Fee, da muss ich ehrlich sein, da gab es mehrere. Also ganz ehrlich, da gab es wirklich mehrere. Also in erster Linie so die erste Begegnung, wie du sagst, dieses Thema Offenheit und auch, ja, wie sie mir persönlich gegenübergetreten sind. Also ich habe ja selber auch jetzt einige TLOs erlebt und auch in der Zusammenarbeit mit uns jetzt, mit dem DFB, oder auch vorher war ich schon TLO auch für England mal, und man ist eigentlich jetzt keine große Personalie. Also man ist da, ich war da Anfang 20, das ist ein klassischer Studentenjob eigentlich, ja, wo du einfach so parat stehst, Gewehr bei Fuß, und wenn was anfällt, dann hilfst du. Und wenn du, das sind die unterschiedlichsten Aufgaben. Das ist dann mal, dass du zur Wäsche fährst und irgendwo in einem Laundry-Shop irgendwie die Wäsche mal irgendwie abholst, ja, oder dann dem Kitmanager irgendwie hilfst, aber eben halt auch bei organisatorischen Dingen dann auch zum Spieltag oder auch der Teammanagerin dann vor allem hilfst. Und oftmals hast du als TLO eigentlich gar keinen Kontakt zur Cheftrainer oder Cheftrainerin. Und dort war das aber gefühlt von Anfang an anders. Also Pia wollte direkt wissen, wer ich bin, hat dann auch mit mir ein paar Fragen gestellt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, sie hat ein ehrliches Interesse auch. Und als ich ihr dann gesagt habe, dass ich eben jetzt gerade Trainerin bin, dass ich meine Lizenzen auch mache, ich war da schon A-Lizenzinhaberin und war kurz vor dem Fußballlehrer, war sie total interessiert und wir haben direkt auch eine gute Ebene gehabt. Also das war so ein einer Aha-Moment, wie du schön, richtig ja. sagst, mit der Kultur. Aber der einprägsamste Moment war dann für mich, ehrlich gesagt, als die Mannschaft kam, weil ich glaube ein, zwei Tage, zuerst war nur das Staff-Team da und dann kam irgendwann die Mannschaft. Und dann habe ich eben so richtig gemerkt und ja auch aus nächster Distanz miterleben dürfen, wie sie mit der Mannschaft arbeitet. Und zwar hat sie die alle zusammengeholt im Essensraum und hat sie dann begrüßt und hat eine für mich ganz einprägsame Rede gehalten. Damals war in der Presse, dass sie ist ja Schwedin, dass sie in Schweden, die hatten damals in der A-Nationalmannschaft der Männer ein bisschen sportliche Probleme, hatten sich, glaube ich, für ein großes Turnier auch nicht qualifiziert. Und da wurde sie, also ihr Name, gehandelt als mögliche Kandidatin für die A-Nationalmannschaft der Männer. Und da wäre sie die erste Frau auf der Welt gewesen, die eine Männermannschaft, also eine Männernationalmannschaft trainiert. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt irgendwie so gar nicht, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber sie hat direkt damit ihre Rede begonnen, und weil sie wohl wusste, dass es bei ihren Spielerinnen Thema ist, und hat zum Ausdruck gebracht, dass es stimmt, dass sie in Verhandlungen auch sich begeben hat und dass es aber für sie vom Tisch ist und dass es für sie keine größere und tollere Aufgabe gibt, wie diese Spielerin hier trainieren zu dürfen, und dass sie deswegen voller Überzeugung und voller Stolz weiter A-Nationaltrainerin der amerikanischen Frauennationalmannschaft bleiben will. Und das war ein Moment, ich kannte sie noch gar nicht gut, kannte natürlich die Spielerin gar nicht gut, war eigentlich noch gar kein Teil dieser Mannschaft und hatte, war da gesessen, hatte direkt Gänsehaut und dachte mir, wow, also für diese Frau würde ich hier auch mein Leben geben, und was für ein cooler Spirit hier herrscht. Also das war sehr, sehr einprägsam, also wie sie das rübergebracht hat.
Toll. Und wobei sie ja gar keine Amerikanerin ist, sie ist ja Schwedin, ne? Das ist ja genau. Es ist eigentlich das, was du beschrieben hast, sehr amerikanisch, wobei ich auch glaube, dass die schwedische Kultur da auch ähnlich, ich sag mal, offensiv und weiterentwickelt ist, von all dem, was ich so bisher mitbekommen habe, vielleicht gar nicht mal so unähnlich in zumindest mal, wenn es ums Thema Innovation, neues Denken geht, könnte ich mir vorstellen, dass da doch relativ viele Parallelen zur amerikanischen Kultur sind.
Auf jeden Fall. Also diese Kombination fand ich ganz, ganz besonders. Also dass sie jetzt als Schwedin bekannt eben für ihre Offenheit auch und ja, sie, also ihre Weltoffenheit auch, und dann in der Kombination eben mit dem amerikanischen Spirit, mit der Art und Weise, wie sie sich gegenseitig schätzen und wie offen sie sind und wie positiv sie auch miteinander sind. Und da wird ja oft eine gewisse Oberflächlichkeit ihnen nachgesagt. Und ja, das kann man vielleicht nicht von der Hand weisen, aber Fakt ist, es ist positiv. Und es war einfach so schön, das zu erleben, wie da auch diese Bindung oder dieser Umgang zwischen Trainer, Staff-Team und der Mannschaft ist, dass es gefühlt wie so eine Familie war. Und also Pia hat in der Rede, muss ich auch noch kurz erwähnen, weil das werde ich auch mein Leben nicht vergessen, hat in der Rede dann auch wirklich angefangen zu singen am Ende. Sie ist ja bekannt als Künstlerin auch und kommt ja aus einer Künstlerfamilie und hat ja scheinbar, das habe ich allerdings nicht mitbekommen, schon auch mehrere Ansprachen auch vor Spielen schon mit Gitarre gehalten. Aber in dem Moment hat sie wirklich dann auch angefangen zu singen und hat hier You're Simply the Best gesungen und quasi ihre Spielerin damit geehrt. Und das
volles Commitment.
Unglaublich, das war wirklich richtig cool. Und da dachte ich mir, ja, cool, also so kann man es auch machen. Warum eigentlich auch nicht? Ne? Also einfach aus unserer Perspektive damals vor allem, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hätte man schnell gesagt, wow, das ist zu freundschaftlich oder vielleicht auch zu nah und zu locker und zu, ja, irgendwie auch zu menschlich. Aber mir hat es total gefallen. Also mir hat das sehr aus dem Herzen gesprochen, ja, und das hat mich geprägt.
Wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen würde, es ist sehr offen, es ist sehr committed, es ist sehr wertschätzend, es ist sehr familiär. Wenn du dir jetzt eine Sache für Deutschland wünschen würdest, ja, auf der kulturellen Ebene, von dem, was du da mitbekommen hast von Pia, was wäre das, diese eine Sache?
Wenn ich mich entscheiden müsste, eine von den vielen schönen Sachen, die du gesagt hast.
Ja, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht erwähnt. Also.
Doch, ja, völlig richtig, völlig richtig. Es ist schwer, sich nur zu entscheiden, muss ich sagen. Also, weil irgendwo die Dinge sind ja fließende Übergänge. Ich denke, eine Wertschätzung und auch ein familiäres Klima schafft eine sehr gute Basis oder eine Kultur, wie du auch gesagt hast, um dann auch Höchstleistung bringen zu können. Und darum geht es ja irgendwie auch in Teams wie unseren, auch vor allem bei mir im Umgang mit den Jugendlichen. Ich würde sagen, vor allem dieses Familiäre und das Menschliche, das glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das in den Vordergrund stellen, ja.
Ja, spannend. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Kultur gesprochen und ich glaube, zweifelsohne gibt uns da auch jeder recht, wenn ich sage, dass Kultur einfach ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Jetzt sind wir ja in so einer Situation, wo es einerseits um die Professionalisierung natürlich weiterhin im Sport, im Spitzensport geht, vielleicht sogar so sehr wie noch nie zuvor und damit aber auch gleichzeitig einhergehend wiederum dadurch ausgelöst die Digitalisierung. Was braucht es denn jetzt in diesen Zeiten, wo ja auch der Sport sehr im Wandel, im Umbruch ist? Was braucht es, um ja das umsetzen zu können, um das entwickeln zu können?
Also grundsätzlich denke ich mal, braucht es eine Offenheit. Also es braucht eine Offenheit vor allem von den Entscheidungsträgern oder auch von den Führungskräften, dass man da auch mit der Zeit geht. Nicht umsonst heißt es so schön, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Also ist irgendwann vorbei, gerade in den Führungspositionen und gerade bei uns auch als Trainer und Trainerin, vor allem wenn wir auch mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die ja auch sich immer weiterentwickeln und wo man nicht den Fehler machen sollte, zu viel von sich auf die Jugend von heute schließen zu wollen, weil sich doch immer da viele Dinge einfach auch schnell ändern. Also es braucht die Offenheit, ich finde, es braucht die Expertise, es braucht auch die Offenheit der Führungskraft, dass man auch sich dessen bewusst ist, dass man nicht alles selber wissen und umsetzen kann, also dass man sich auch Experten mit ins Team holt, die dann auch gewisse Bereiche übernehmen, weil man eben auch als Trainer, als Trainerin auch ja seine Kernkompetenz hat und natürlich sollte man breit aufgestellt sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so mit dem Sportwissenschaftsstudium an der TU München habe ich schon sehr viel Einblick in verschiedene Dinge bekommen, also vor allem eben auch in den leistungsdiagnostischen Bereich und würde behaupten, ich kenne mich da einigermaßen gut aus. Andererseits muss man auch ehrlich sagen, ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her und es hat sich viel getan und haben sich auch viele Technologien wieder neu entwickelt. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn wir einfach die Möglichkeiten haben, Expertise uns mit ins Team zu holen oder einfach auch jetzt bei uns beim DFB die Akademie explizit zu nutzen und die ganzen Experten dort im Team mit zur Rate zu ziehen, wenn wir überlegen, welche diagnostischen Verfahren können wir vielleicht sinnvollerweise bei unseren Spielerinnen anwenden. Oder dann eben auch jetzt bei uns konkret im Trainerteam haben wir jetzt einen Athletiktrainer, wo ich sehr dankbar bin, dass wir da einen sehr kompetenten Mann haben, der eben auch über diese neuen Technologien im Bilde ist und auch immer im Abgleichen ist, was ist jetzt sinnvoll für uns. Weil eins ist auch klar, man muss sich immer die Frage stellen, Aufwand in Relation zu Ertrag, es muss irgendwo auch immer passen. Und deswegen ja, ist es einfach gut und wichtig, dass man da gut beraten ist und dann auch Dinge ausprobiert, um sie zu evaluieren, um zu gucken, was haben wir für einen Mehrwert, um es eventuell dran festzuhalten oder auch dann ja, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch alte wieder zu verwerfen. Also ja. Ich würde sagen, es ist einfach sehr dynamisch und so sollte man es auch angehen, um dann einfach auch den Spielerinnen helfen zu können, weil es geht ja bei allen Technologien eigentlich immer darum, die Performance zu verbessern, die Spielerinnen zu entwickeln, ihnen Unterstützungsmöglichkeiten mit an die Hand zu geben, die sie auf ihrem Weg, ihre Ziele zu erreichen, besser machen.
Ja, wunderbar. Genau, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, also Offenheit ist wichtig in diesem Wandel, die richtigen Leute, die Experten da zu haben, aber eben natürlich auch diesen Experimentierraum. Ich selber habe ja auch viele digitale Transformationen in der Vergangenheit ja miterlebt beziehungsweise selbst durchgeführt und kann auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung sagen, top-down, bottom-up. Was ich damit meine, ist eben sehr, sehr wichtig, dass einerseits das Management eben die Person, die oben in der leitenden Funktion steht, auch wirklich sagt, okay, wir wollen diesen Wandel und wir gehen da jetzt in den Wandel rein und das eben supportet. Das ist super, super wichtig, um da auch einen Verein, eine Organisation mitzunehmen. Aber natürlich auch, dass du auf der Arbeitsebene Leute hast, die selber auch Bock darauf haben und die das selber auch, ja, diesen Wandel, der ja eigentlich auch so spannend ist als Phase, auch mitgestalten wollen. Genau, das vielleicht nochmal so ergänzend, zusammenfassend von mir. Jetzt haben wir relativ viel über Kultur und so organisatorische oder Organisationsthemen gesprochen im aktuellen Spannungsfeld, sage ich mal. Jetzt sprechen wir mal ein bisschen über deine aktuelle eigentliche Aufgabe als Trainerin in der Jugend. Jugend ist natürlich auch eine ganz besondere, anspruchsvolle Arbeit, weil du eben, ich sag mal, mit Individuen zu tun hast, die noch voll in der Entwicklung stecken, nicht nur physisch, sondern eben auch mental. Insofern, ich glaube, das hast du mal in einem Vorgespräch gesagt, Jugendliche sind so sensibel, die haben auch oft, was ich ein super schönes Zitat auch finde, denen fehlt die Routine in Drucksituationen. Wie sieht dein Ansatz denn da auch, ja, gerade auf Basis dessen, was ich jetzt gerade nochmal zitiert habe, aus? Wie arbeitest du mit den Jugendlichen?
Ja, das hast du schon sehr, sehr schön gesagt und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, dass man einfach weiß und das auch zu schätzen weiß, dass man es mit Jugendlichen, mit Heranwachsenden, mit nahezu Erwachsenen zu tun hat, die man auf ihrem Weg sehr stark prägen kann und darf. Und ich sehe das als tolle und große Herausforderung mit an, aber auch als eine große Verantwortung auch, weil man schon in alle Richtungen auch prägen kann. Und das Ziel sollte natürlich sein, dass es eine schöne und prägsame Zeit für die Jugendlichen ist, auf die sie gerne zurückblicken. Das versuche ich mir immer so als Ziel eigentlich vorzunehmen. Und das sage ich Ihnen eigentlich auch oft, dass es ganz wichtig ist, dass wir in erster Linie auch hier gut miteinander können und dass wir einfach auch eine schöne, tolle gemeinsame Zeit haben. Und dann geht es natürlich darum, so ist meine Grundherangehensweise eigentlich, den Jugendlichen zu helfen, ihre sportlichen, sehr hochgesteckten Ziele zu erreichen, indem man sie unterstützt. Also so sehe ich eigentlich unsere Aufgabe als Trainer und mit meinem ganzen Expertenteam. Wir sind mittlerweile ja fast über 20 Leute im Staff-Team, davon 6 Leute im Trainerteam. Und jeder bringt unheimlich viel Expertise mit. Ich habe 2 Co-Trainerinnen, die sehr hoch gespielt haben, sehr erfolgreich waren, Melanie Behringer und Julia Simic, die ja viele internationale Titel auch abgeräumt haben, selber viele A-Länder-Spiele mitbringen. Julia bis vor kurzem noch gespielt hat in Italien, im Ausland und vorher auch in England war. Melanie, die ungefähr alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene, zum Ende auch noch Olympiasiegerin wurde. Und dann habe ich einen Torwarttrainer, einen Athletiktrainer, eine Videoanalystin, Und dann eben auch noch medizinisches Team, organisatorisches Team, wir haben Lehrer mit dabei. Und da geht es eben auch darum, dass jeder seine Rolle erkennt und dass wir versuchen, den Spielerinnen in der Zeit, in der wir sie bei uns haben, ja, bestmöglichst Unterstützung mitgeben, dass wir ja zum einen unsere Ziele als Mannschaft erreichen, die da heißen Qualifikationsturniere gewinnen. Da ist schon meistens viel Druck drin, weil man einfach auch jedes Spiel eigentlich gewinnen muss, um zu diesen Endturnieren zu kommen, die im Jugendbereich bei uns, bei den Juniorinnen mit sehr geringer Anzahl stattfinden. Also eine Europameisterschaft wird nur mit 8 Mannschaften gespielt. Davon ist ein Land das Ausrichterland, also gibt es nur 7 Plätze zu vergeben. Dementsprechend ist es sehr schwierig, dahin zu kommen überhaupt. Und wenn man dann dort ist, sind es meistens sehr gut organisierte Turniere, so war es jetzt bei uns auch. Und dann sind es ganz tolle und einprägsame Erlebnisse für unsere Spielerinnen, die wir ihnen natürlich ermöglichen wollen. Deswegen ist das natürlich ein ganz klares sportliches Ziel, zu diesen Endturnieren zu kommen. Genauso können wir dann alle 2 Jahre auch eine Weltmeisterschaft spielen, für die wir uns dann aber auch erstmal qualifizieren müssen. Da gibt es nur 3 europäische Startplätze. Das haben wir jetzt dieses Jahr zum Glück auch geschafft, indem wir ja auch das Finale dann jetzt vor kurzem gegen Spanien gewonnen haben und
Ja,
Europameister wurden.
herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank, ja. Danke. Und das ist natürlich unser Ziel, um dann den Spielerinnen auf dem Weg möglichst viel mitzugeben. Also sie zum einen natürlich sportlich weiterzuentwickeln, ihrer Spielfähigkeit nennen wir es eigentlich immer als Überbegriff auf ihren Positionen und dann aber natürlich auch versuchen, ihnen im Alltag eigentlich eine Unterstützung zu bieten, weil man muss sich das so vorstellen, das ist ähnlich wie bei den Jungs. Wir haben unsere Spielerinnen im Schnitt einmal im Monat 5 Tage, so ist es im Durchschnitt. Und die anderen 25, 26 Tage sind sie eben zu Hause und viele davon eben gar nicht mehr zu Hause, sondern in ihrer neuen Wahlheimat, in einem Internat, in einem Haus der Athleten oder manchmal auch in Gastfamilien. Weil sie eben ja schon seit 2, 3 Jahren das Zuhause verlassen haben, weil sie sich im leistungsorientierten Verein, Frauenverein angegliedert haben. Und da gilt es dann eben auch, Abläufe zu optimieren. Sie gehen alle noch zur Schule, wollen fast alle ihr Abitur bauen, sind in da einer entscheidenden Phase, haben schon unglaublich viel im Alltag auch zu bewältigen. Und da gilt es, sie von unserer Seite eigentlich auch zu unterstützen. Also sprich dann zwischen den Maßnahmen, zwischen den Lehrgängen mit ihnen in Kontakt zu sein, regelmäßige Vereins- und Heimbesuche quasi zu machen, um Alltagssituationen auch zu optimieren. Also so ist unsere Aufgabe vielleicht
Okay.
zusammengefasst, ja.
Sehr, sehr integrativ auch, würde ich mal sagen. Du hast eben vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast eben ja auch das Trainerteam beschrieben. Jetzt unabhängig von der Anzahl oder von der Größe, also so wie du es gerade beschrieben hast, spiegelt das eigentlich doch ziemlich auch wie sagt man, die Zusammensetzung der Experten im Profibereich.
Ja.
Da sind dann vielleicht 3 Athletiktrainer manchmal oder ne, oder vielleicht noch die Physiotherapeuten, die du jetzt gerade nicht erwähnt hast. Aber genau da vielleicht noch mal maßgeblich die Frage, ist es lediglich die Quantität, wo ihr unterscheidet zu den Profis, oder gibt es bei euch gewisse Funktionen nicht, beziehungsweise gibt es bei euch gewisse Funktionen, die es bei den Profis nicht gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dafür müsste man erstmal Profibereich definieren, weil der ist natürlich auch
Ja.
sehr heterogen. Wenn wir jetzt zu den
Ja,
Männern
das stimmt.
schauen, zu Jürgen Klopp ins Team, ich weiß gar nicht,
Ja, da hast du
der hat
recht,
wahrscheinlich an
ja.
die 40 Leute und hat einen Einwurftrainer und so weiter. Das ist
Das
natürlich
stimmt,
sehr
ja.
speziell. Wenn wir jetzt aber zu den Frauen im professionellen Bereich schauen, dann sind es, glaube ich, teilweise kleinere Staffs wie bei uns jetzt zum Beispiel. Also von dem her, das ist sehr heterogen, diese Profilandschaft. Aber grundsätzlich ist unsere Herangehensweise eigentlich die, dass wir natürlich schon das irgendwo abgekupfert haben von den Vereins. Bedingungen von den Strukturen und uns aber schon auch ganz konkret fragen, was braucht es bei uns besonders und was ist wirklich besonders sinnvoll. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei der EM-Endrunde, bei der wir 5 Spiele in 12 Tagen hatten, also alle 3 Tage ein Spiel, hatten eine dritte Physiotherapeutin oder einen dritten Physiotherapeut dabei, also hatten somit 3 Physiotherapeuten und eine Ärztin dabei, haben sonst normalerweise aber nur 2 Physiotherapeuten, was aber auch völlig ausreichend ist, was bis vor einigen Jahren auch noch mal weniger waren. Da gab es oft nur eine. So, und da gibt es halt, glaube ich, bei den Vereinen auch alles Mögliche. Also da gibt es welche, die haben eine und andere haben aber 4. Also da muss man differenzieren, in welchen Bereich man dann reinschaut. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, das zu sehr zu kopieren, sondern auch für sich schon zu fragen, was hilft uns, weil Ich finde, die Gefahr ist schon da, dass man das zu sehr kopiert, und weil bei uns wird auch jetzt über einen Standardtrainer oder so, glaube ich, mit im Männerbereich auch mal diskutiert, ob es das auch bei den Nationalmannschaften braucht, und da kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein, aber ich denke, wichtig ist so die Grundstruktur, dass wir die auch im Kopf haben, zu wissen, wir haben sie eigentlich nur 5-6 Tage im Monat. Das heißt, jeder Experte, der mit reinkommt, will auch eine Daseinsberechtigung und eine Zeit am Talent haben. Das finde ich natürlich absolut nachvollziehbar und richtig. Jeder will dann auch dem Talent was mitgeben, aber die Stundenanzahl, die wir haben, die wird sich ja nicht erweitern mit jedem Experten, der ins Team kommt. Deswegen bin ich jetzt kein Freund davon, zu sagen, viel hilft immer viel, und nur weil wir jetzt ein super aufgeblasenes Team von demnächst an 30 Mitarbeitern haben, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen erfolgreich sind. Im Gegenteil, das finde ich dann sogar sehr herausfordernd, gerade für mich dann als Führungskraft, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, und irgendwie, absolut, man will ja auch, dass jeder zufrieden ist und dass auch jeder irgendwie schon noch eine Daseinsberechtigung hat und auch sagt, hier, ich hatte auch meinen Anteil am Erfolg und konnte mit den Talenten auch arbeiten. Aber wenn man es dann jedem recht machen will, am Ende hast du als Trainerin dann irgendwie fast keine Zeit mehr, mit den Talenten Zeit zu verbringen. Deswegen ist das gerade ein sehr spannendes Thema, bei dem wir auch immer viel in der Diskussion sind und ich auch eher dazu neige zu sagen, lieber mal 1-2 Leute weniger, auch wenn das natürlich jetzt schwerfällt, wenn man es schon mal so groß aufgeblasen hat quasi, und dann aber vielleicht nochmal mehr im Detail arbeiten und auch vielleicht sich auf ein paar wesentliche Dinge fokussieren und reduzieren.
Ja, haben wir tatsächlich auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge diskutiert, ne? Wir haben ja schon auch ganz klar die Tendenz im Profibereich, dass die Trainerstäbe größer werden, was einerseits natürlich gut ist, weil du unglaublich viel unterschiedliche Blickwinkel am Ende natürlich hast, die auf den Spieler oder aufs Spiel schauen. Viele Experten zu wirklich auch Spezialthemen, also da einen unglaublich tollen, ich sag mal, Fundus an Wissen und Erfahrung, auf den du zurückgreifen kannst. Aber eben damit einhergeht natürlich auch die Komplexität, die du dann eben auf der anderen Seite auch wieder managen musst und da einfach das sozusagen richtig eingliedern musst. Du hast so ein bisschen in einem unserer vorherigen Gespräche auch über noch so wirklich ganz spezielle Formate gesprochen, die ihr eingeführt habt. Ich erinnere mich an das Stichwort Mannschaftsrat, was ihr bei euch sozusagen habt als Format, was ihr lebt. Stell uns das doch an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz vor, was ihr da genau und warum ihr das genau macht.
Ja, da hatten wir es drüber, als wir über das Thema Führung und Strukturen in der Mannschaft gesprochen haben. Ich glaube, es ist gar nichts so Weltbewegendes und auch nichts, was wir jetzt erfunden haben. Das, glaube ich, gibt es in fast jeder Vereinsmannschaft, denke ich zumindest, mehr oder weniger. So haben wir es in der Trainerausbildung zumindest auch immer gelebt, dass man das auf jeden Fall versuchen sollte, als Trainer umzusetzen, dass man, so wie wir es jetzt machen, dass man einfach einen Mannschaftsrat hat. Es sind einfach eine Anzahl an Spielerinnen, die kann man festlegen. Wir haben jetzt 5 Spielerinnen aus dem 20-köpfigen Kader, die wir benannt haben. Das kann man auch unterschiedlich handhaben. Man könnte sie auch wählen lassen oder aus der Mannschaft das bestimmen lassen. Bei uns ist es so, dass wir sie benannt haben und dass sie quasi das Sprachrohr der Mannschaft sind. Also man hat ja darüber hinaus noch eine Kapitänin, eine Vizekapitänin meistens, und dann eben diese 5-köpfige Zusammensetzung des Mannschaftsrats. Ja, und also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir uns da immer wieder formell, aber auch informell zusammengesetzt haben und in gewissen Abständen ein Meeting dann hatten mit dem Trainerteam und versucht haben, die Spielerinnen einfach mit einzubeziehen in verschiedene Abläufe. Also wir haben zum Beispiel Abschlusstraining mal durchgesprochen, sie auch gefragt, was sie wie finden, was ihnen gutes Gefühl gibt fürs Abschlusstraining, aber dann natürlich auch für das Ziel, nämlich das EM-Spiel oder das Gruppenspiel oder auch das Halbfinale, gewisse Abläufe in Sachen Organisation, was auch Rahmenbedingungen betreffen, manchmal auch Dinge wie, was habt ihr für Ideen oder Vorstellungen, was wir für einen Ausflug machen, also sie einfach mit einbeziehen, ja, in gewisse Abläufe und Entscheidungen. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen mit, das eigentlich mit den Teams zu machen und es so zu leben. Ist nicht ganz so einfach, weil man sich es immer wieder vornehmen muss, aktiv, und auch überlegen muss, was will man wirklich diskutieren, weil du willst jetzt auch nicht die Aufstellung mit dem Mannschaftsrat diskutieren und gewisse Entscheidungen natürlich nicht teilen oder diskutieren. Aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt und sich die Mühe gibt, dann gibt es schon immer sinnvolle Dinge, die man, finde ich, gemeinsam besprechen kann. Ja. Und vor allem Dinge, was einfach auch sinnvoll ist, den Spielerinnen auch Verantwortung zu geben, weil letztlich geht es ja um sie. Also es geht ja auch in einem Abschlusstraining vor allem darum, dass sie mit einem guten Gefühl in dieses Endspiel oder in dieses Halbfinalspiel gehen und natürlich wir aus Trainerinnensicht auch unsere Inhalte mit reinbringen, aber natürlich haben wir da auch konkrete Vorstellungen, aber ob wir jetzt das Rondo so spielen oder die Passform so oder die Spielform so, ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie, was finden die Spielerinnen am besten und was gibt ihnen das beste Gefühl. Deswegen habe ich da ganz gute Erfahrungen, sie eigentlich immer wieder mit einzubeziehen. Ja.
Ja, Stichwort einbeziehen, Stichwort aber auch Verantwortung, was du gerade genannt hast. Stichwort Führungsspieler. Ist man dazu geboren? Kann man das erlernen? Ich glaube, das berühmteste Beispiel ist sicherlich ein Bastian Schweinsteiger, der auch mit vielen Werten, auch gerade für die Nationalmannschaft, ganz klarer Führungsspieler war, der auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bis zuletzt gekämpft hat und dann ja 2014 auch Erfolg hatte mit der Mannschaft. Das ist unglaublich wichtig, diese Führungsspieler zu haben. Achtet ihr schon bei der Zusammenstellung der Mannschaft darauf oder achtet ihr vielleicht auch gerade darauf, die zu entdecken oder achtet ihr sogar darauf zu sagen, wie können wir die dahin entwickeln? Also was ist zu dem Thema Führungsspieler deine Einstellung und Erfahrung?
Ja, super spannend, weil ich mich damit schon viel auseinandersetze, weil ich denke, das ist unglaublich wichtig und einfach auch mit einer der großen Aufgaben von uns Trainerinnen, genau darauf zu achten und sie zu entdecken, Potenziale zu erkennen, genauso wie im Sportlichen, auch im Menschlichen oder in Führungsqualitäten Potenziale zu erkennen und sie zu entwickeln und entfalten zu lassen. Und deswegen alles, was du sagst, würde ich bejahen. Also ich denke, es gibt welche, die sind prädestiniert dafür, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war zum Beispiel jetzt auch jemand, ich war im Nachgang, ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich in allen 13 Schuljahren Klassensprecher war, also war ich schon auch so ein Typ, der immer irgendwie scheinbar Verantwortung gern übernommen hat und auch so ein Sprachrohr war, aber sicher auch nicht gleich gut und im Alter von 13 sicher noch nicht so wie mit 17 oder später mit 25. Ja. Und genauso ist es bei meinen Spielerinnen auch, also ich habe auch jetzt zum Beispiel in meinem aktuellen Kader, in dem Jahr 2005, mit dem wir jetzt zur Weltmeisterschaft fahren dürfen, überdurchschnittlich viele sogenannte Führungsspieler und vermeintliche Typen. Und das mag ich eigentlich sehr, weil das eine große Herausforderung ist und wir Trainer eigentlich auch gerne immer sagen, hier, wir brauchen wieder Typen und wir wollen Typen und alle sind so allglatt und wir kriegen nicht mehr diese Schweinsteigers raus im männlichen Bereich und im weiblichen Bereich wird das sehr ähnlich diskutiert und dann denke ich mir, ja, aber es ist ja unsere Aufgabe auch, da eine Atmosphäre zu schaffen, dass man solche Typen überhaupt erstmal zum einen sieht und ihnen auch eine Chance gibt, dass sie sich da weiterentwickeln können und sich auch verwirklichen können und auch sich vor allem trauen, dann auch Verantwortung zu übernehmen und dann vielleicht auch dir als Trainer mal zu sagen, das oder das fand ich jetzt nicht so gut. Also das ist eine Kultur, die man ja irgendwie dann auch entwickeln muss und wollen muss als Trainer, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen achten wir zum einen bei der Zusammensetzung schon mit da drauf, ja, wer passt da wie gut ins Team, weil jetzt 20 so Köpfe kannst du jetzt auch nicht gebrauchen und du brauchst auf jeden Fall welche und ich würde auch sagen, du brauchst auch mindestens eine Handvoll. Ich glaube, jetzt in unserer Mannschaft sind es mehr wie eine Handvoll, aber das ist auch gut so und dann musst du es aber halt moderieren und musst, finde ich, auch als Führungskraft oder als Trainerin deinen Spielern das Gefühl geben, dass du das auch willst, also dass du auch offen dafür bist, dass sie sich jetzt da weiterentwickeln und auch trauen, dann Dinge mal anzusprechen und auch kritisch anzusprechen, auch wenn sie noch sehr jung sind und ich glaube, dadurch kannst du sie, wenn du sie da auch ernst nimmst und wahrnimmst und schätzt auch, kannst du sie dahingehend entwickeln, dass es wirkliche Führungskräfte und Führungsspielerinnen dann werden, weil im Alter von 16, 17 kann man es nur bedingt sein, glaube ich, weil jeder ist irgendwie erstmal mit sich beschäftigt, gerade jetzt bei der Nationalmannschaft, ja, wenn du da hinkommst und einfach noch keine große internationale Karriere hast und alles gefühlt neu ist. Es ist deine erste Europameisterschaft, es ist dein erstes Halbfinale, es ist dein erstes Finale und das sind deine ersten Trainer auf der Ebene und so weiter. Also da ist ja so viel neu und sie sind so viel mit sich und ihren ganzen Herausforderungen beschäftigt, sodass man, glaube ich, sie dahingehend dann einfach entwickeln kann und auch, ich finde, wirklich auch sollte und sich da auch immer wieder hinterfragen sollte als Trainer, schafft man denn wirklich diese Ebene und schafft man die Atmosphäre dafür, dass die Spielerinnen auch trauen, da Verantwortung zu übernehmen.
Ja, super. Nach wie vor wichtiges Thema und so wie ich das verstanden habe vom Potenzial, mangelt es nicht an potenziellen Führungsspielern für die Zukunft. Sehr gut.
Ja, ja.
Wir haben eben kurz schon drüber gesprochen, ihr habt am 15. Mai die Europameisterschaft gewonnen. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Das nächste große Turnier ist für euch die Weltmeisterschaft in Indien im Oktober diesen Jahres. Also das heißt, ihr müsstet euch rein theoretisch schon mitten in der Vorbereitung befinden. Was kannst du uns erzählen, wie ihr die Vorbereitung plant und umsetzt? Wie sieht ja eine typische Vorbereitung da aus auf so ein großes Turnier?
Gerne. Also wir sind jetzt ja knapp 4 Wochen nach dem EM-Endspiel. Das waren 3 ganz intensive Wochen. In Bosnien haben wir in Sarajevo haben wir die Europameisterschaft gespielt. Davor hatten wir 2 ja ziemlich intensive und auch harte, wie ich es vorhin beschrieben habe, schon Qualifikationsturniere, die wir alle gewinnen mussten, um dahin zu kommen. Also wir hatten jetzt 11 Spiele, 11 Pflichtspiele und die wir alle erfolgreich bestreiten konnten. Also wir haben da eine ganz besonders tolle Serie hinlegen können. Also war eine ganz intensive Zeit. Vor allem war das von November, hatten wir das erste Qualifikationsturnier, im März dann das zweite und jetzt dann im Mai eben das Endrundenturnier. Was heißt, dass es einfach eine super intensive Zeit für uns alle war. Wir haben sehr viel Zeit in kurzen Abständen uns immer wieder gesehen und vor allem dann halt auch ja, Tag und Nacht quasi wie so ein Dauertrainingslager miteinander verbracht irgendwo. Wir waren die zweite Qualifikationsrunde beim Kosovo, die erste in Portugal. Also wir sind da auch ganz schön rumgekommen. Und was man nicht vergessen darf, unsere Spielerinnen sind alle noch schulpflichtig und wie ich vorhin auch erwähnt habe, sie wollen auch alle ihr Abitur machen. Und haben natürlich da auch einige Verpflichtungen und jetzt vor allem auch durch unsere Turniere viel Fehltage gehabt. Wir versuchen das so zu kompensieren, dass wir Unterricht eigentlich täglich auch machen. Und das vielleicht auch noch zu dem Thema Experten.
Dann
Also
online oder online oder ist dann ein Lehrer
wir
vor
haben
Ort?
Lehrer mit dabei. Also wir haben immer
Ja.
2 Lehrkräfte, die versuchen, die Fächer alle abzudecken. Und da wird viel koordiniert im Vorfeld mit den unterschiedlichen Schulen. Meine Spielerinnen kommen ja aus ganz Deutschland. Ich habe zwar mehrere von einigen Vereinen, also es verteilt sich so auf 6, 7 Vereine, aber sie sind auf unterschiedlichen Schulen und manche sind Partnerschulen des Leistungssports, manche sind aber ganz normale Schulen. Und da läuft viel an Kooperation, viel an Austausch und Kommunikation im Vorfeld, sodass unsere Spielerinnen täglich eigentlich bei unseren Lehrgängen Unterricht haben, verpflichtend meistens 2 Stunden und dann aber noch viel freiwilligen Unterricht, den viele auch wahrnehmen müssen, weil sie dann auch bei uns Klausuren schreiben. Also wir hatten während der Europameisterschaft über 20 Klausuren, die wir geschrieben haben.
Wow.
Ja, ich meine, wir hatten 20 Spielerinnen, könnte man jetzt sagen, im Schnitt pro Spielerin eine, aber wir haben wirklich auch viele gehabt, die hatten 5, 6 Klausuren in der Zeit oder
In so einer
mehrere. Und
heißen Phase.
genau, und ja, manche sind
Wahnsinn.
eben schon im Abitur, also das zählt schon dann fürs Abitur rein. Also ja, Hut ab, was unsere Mädels da
Ja,
leisten
ja.
müssen und nebenher mal kurz eine Europameisterschaft spielen. Manche haben sogar an den Spieltagen Klausuren geschrieben, weil sie gesagt haben, es ist für sie besser, als sie nachzuschreiben. Ich war am Anfang da nicht so begeistert von, aber auch hier macht es Sinn zu überlegen oder mit den Spielern zu sprechen. Es gab nämlich so diese Regel, eigentlich sollen sie nicht an Spieltagen Klausuren schreiben. Aber auch da finde ich es einfach sinnvoll, mit den Spielerinnen zu sprechen. Und wenn sie dir sagen, wir spielen heute Abend 20 Uhr ein Halbfinale, ich kann jetzt wirklich ohne Probleme um 10 Uhr bis 11 Uhr eine Klausur
Ja,
schreiben,
ja.
dann geht der Tag auch schneller rum und ich habe das Ding
Ja.
weg und komme nicht zurück und schreibe 5 Tage lang nur Klausuren durch. Also, was ich damit sagen will, es war alles sehr, sehr intensiv. Deswegen haben wir jetzt alle erstmal ein bisschen eine Pause gebraucht, wobei auch da meine Spielerinnen natürlich wieder nicht die Pause direkt bekommen haben, die sie gebraucht hätten. Viele sind zurück in die Vereine oder sind alle zurück in die Vereine, hatten auch nochmal 2, 3 Wochen normale Saison, haben natürlich auch noch Schule alle. Ein paar haben jetzt glücklicherweise Ferien. Diese Pfingstferien gibt es aber jetzt dann auch nicht überall. Also für sie ist es echt ein Brett. Wir Erwachsene können uns das natürlich einteilen. Ich mache jetzt gerade selber Urlaub und kann ein bisschen die Akkus wieder laden, weil es war natürlich auch für uns sehr intensiv. Und für meine Schülerinnen, ja, geht es sehr unterschiedlich weiter. Wir haben jetzt sehr viel, also alles individuell geplant. Wir haben Sommerpläne mit ihnen aufgestellt, um zu schauen, wie ist die schulische Belastung, wie ist die Vereinsbelastung. Viele machen jetzt einen Schritt zu den Frauen. Manche haben auch nochmal einen Vereinswechsel vorgenommen. Manche rücken in die Erstligamannschaften auf, in die Vorbereitung. Also es gilt ganz viel abzusprechen. Wir selber als Team treffen uns vor der Weltmeisterschaft nur 2-mal. Das ist sehr wenig, könnte natürlich aus meiner Sicht immer mehr sein. Andererseits, wenn man dann weiß, wie ihr Alltag ausschaut und wie eben die Vereinsverpflichtungen sind, dann ja, ist es dann irgendwie vielleicht auch gut so, weil es sonst vielleicht einfach zu viel werden würde, weil sie einfach auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und noch so jung sind und das irgendwie alles verkraften müssen. Deswegen ist momentan eher alles so aus der Distanz. Ich bin mit den Spielerinnen in Kontakt. Wir machen individuelle Pläne. Ich versuche sie zu unterstützen, dass sie auch wirklich ihre freie Zeit bekommen, weil das ist bei einigen echt eine Herausforderung, dass sie vielleicht gar keine Überlappung von Schulferien und Fußballferien quasi haben. Da gilt es nochmal vielleicht die ein oder andere Mal aus der Schule in Absprache mit den Eltern und der Schulleitung dann zu nehmen, dass sie wirklich mal eine Zeit haben, in der sie weder Schule noch Fußball haben, vielleicht mal wegfahren können, einfach mal frei sind vom Kopf her, um durchzuatmen und alles mal ein bisschen sacken zu lassen, um dann wieder bereit zu sein für die neuen Aufgaben, die auf sie warten, ja.
So wie das scheint oder so wie ich das höre, ist ja in der Vorbereitung fast die größte Herausforderung überhaupt, das alles unter einen Hut zu bekommen, das sogar koordiniert zu bekommen, also Schulpflichten, Spiel-, Trainingspflichten, dann aber eben auch noch den Raum für Urlaub zu lassen. Jetzt haben wir noch gar nicht so sehr über die Inhalte in der Vorbereitung gesprochen. Wo setzt ihr beim Training in der Vorbereitung die Schwerpunkte und jetzt unabhängig von allgemeinen Urlaubsthemen, wie gestaltet ihr auch die Regeneration innerhalb der Trainings- und Vorbereitungsphasen?
Ja, also gar kein Zufall, dass wir noch gar nicht sportlich darüber gesprochen haben, weil wie du siehst, es ist sehr, sehr viele andere Sachen, die da immer eine Rolle spielen. Und meine beiden Co-Trainerinnen sagen auch oft, können wir jetzt mal wieder über Fußball reden? Und ich sage, ja, können wir dann machen, wenn alles andere geklärt ist. Aber klar, natürlich lieben wir es alle, auch über Fußball zu reden und uns auch viel damit zu befassen. Also und klar haben wir sportliche Ziele auch ganz, ganz konkret, auch in Sachen unserer Spielfähigkeit oder wie wir uns vorstellen, bei der WM auch sportlich auftreten zu können, zu wollen. Das machen wir konkret im Trainerteam. Also wir haben eine Analystin mittlerweile hauptamtlich beim DFB, die uns da unterstützt ganz, ganz arg in der Analyse der eigenen Spiele, aber auch in der gegnerischen Mannschaften. Es wird jetzt Ende Juni, am 24. Juni, die Auslosung zur Weltmeisterschaft sein, also für die Gruppenzusammenstellung, die wir natürlich gespannt erwarten und dann gilt es aber natürlich auch nochmal unsere eigenen Spiele, unsere Performances von der Europameisterschaft zu analysieren. Das machen wir im Trainerteam. Wir haben dazu einen Workshop auch nächste Woche, wo wir einfach auch nochmal für uns überlegen, was hat uns da gut gefallen, woran wollen wir weiter arbeiten, und dann ist es wirklich die Kunst, sich da nicht zu drin zu verlieren, weil, wie ich ja eben schon skizziert habe, ist es sehr wenig Zeit, die wir haben. Wir haben im August eine Maßnahme und im September eine Maßnahme. Es sind insgesamt, glaube ich, 10, 11 Tage, die wir mit der Mannschaft dann haben vor der Weltmeisterschaft. Und da darf man sich dann auch nicht zu viel vornehmen. Also das sind dann einfach nur, das werden nur 2, 3 Punkte sein. Zum Beispiel, dass wir unser Pressing einfach noch optimieren wollen. Wir haben jetzt viel Angriffspressing und stellenweise auch Abwehrpressing gespielt, dass wir da eben Dinge nochmal optimieren wollen oder auch in der Spieleröffnung gewisse Dinge gegen verschiedene Pressings, wie wir da agieren wollen. Also solche Themen wird es auf jeden Fall geben. Aber die größte Herausforderung oder die größte Aufgabe ist schon für uns Trainerinnen wirklich diese Koordination von allem.
Ja,
und dass das man auch einfach nicht zu selfish ist, also zu egoistisch und sagt, hier, wir ziehen da durch und ich konzentriere mich auf meine Vorbereitungstage und da hauen wir alles rein, was geht. Am besten noch konditionelle Schwerpunkte setzen mit irgendwelchen Läufen und dann so nach mir die Sinnflut. Das wär fatal, weil es macht einfach nur Sinn, das alles im Kontext zu sehen. Und dazu musst du einfach auch individuell rangehen und von jeder Spielerin einfach wirklich ganz genau wissen, wie ist ihr Kontext, also wie ist ihr Alltag, wo kommt sie her, was war jetzt bei ihrem Sommer, ne, hat sie wirklich eine Pause gehabt, und um sie dann da bestmöglichst zu begleiten, weil letztlich ist es schon auch unsere Aufgabe, natürlich sportlich erfolgreich zu sein, aber irgendwie diese Spielerin durch diese extrem intensive Zeit zu bringen, weil irgendwann haben sie hoffentlich ihr Abitur und können dann vielleicht mal auch 1, 2 Jahre sagen, sie konzentrieren sich vielleicht nur auf Fußball oder machen ein Fernstudium und haben mal diesen Schulstress nicht mehr, weil der ist natürlich schon wirklich, das weiß man ja von sich selber, nicht zu verachten, wenn du halt einfach dann Wochenende diese Auswärtsfahrten hast, nachts um 23 Uhr zurückkommst und morgens um 7 wieder auf der Matte stehst.
Wahnsinn,
Ja, doch einfach hoch belastet bist.
Ich höre auch raus, dass ihr sehr individuell oder zumindest mit den Möglichkeiten, die ihr habt, da möglichst individuell arbeitet in der Belastungssteuerung. Du hast jetzt so ein bisschen über technisch-taktische Inhalte gesprochen. Du hast kurz das Stichwort Kondition fallen lassen. Genau, passiert in der Zeit überhaupt was im Bereich konditionelles Training, Athletiktraining? Oder ist es eigentlich hauptsächlich ausschließlich technisch-taktische Themen?
Also es ist so, dass wir natürlich einen Athletiktrainer bei uns bei den Maßnahmen haben, aber wenn man es jetzt mal ganz konkret anhand unserer Mannschaft sieht, dann haben wir im August 4 Tage und dann Ende August, Anfang September nochmal 5 Tage. Also wir reden von knapp 10 Tagen, die wir sie bei uns haben, und das ist ein relativ guter Durchschnitt. Also wir haben sie, wie ich vorhin, glaube ich, mal gesagt habe, 5 Tage im Monat. Und diese 5 Tage möchte ich eigentlich als Nationaltrainerin nicht mit irgendwelchen Ausdauerparcours oder irgendwas verbringen.
Ja, ja.
Und deswegen
kannst ja auch wenig erreichen in so kurzer Zeit.
Genau, genau. Also das sind eigentlich Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Und dabei versuchen wir sie zu unterstützen. Verein. Also wir haben jetzt genau diese Basis oder die Grundlagen müssen in den Verein gelegt werden. Und genauso eigentlich auch die technischen. Ja? Also weil du gerade gesagt hast, technisch, taktisch. Ich möchte ehrlich gesagt auch als Nationaltrainerin nicht. Da gibt es aber unterschiedliche Auffassungen auch. Aber ich sage immer, die Zeit ist mir auch zu schade, dass ich jetzt irgendeine Passtechnik trainiere. Mhm. Also in Form von, das ist jetzt mein Schwerpunkt dieser Trainingseinheit heute. Ich möchte viel mehr im Taktischen und dann vor allem auch im Psychologischen arbeiten. Also psychologisch hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen an, also einfach in der Team Zusammengehörigkeit, dass die Mädels einfach, dass wir schnell als Team zusammenwachsen, um gewisse Rollen dann vergeben zu können, um viel in der Kommunikation mit den Spielerinnen zu sein. Wie schaut ihre Rolle aus? Was erwarten wir von ihnen? Ist sie vielleicht eine der Achsenspielerinnen, also eine Spielerin, die sehr viel Spielzeit bekommen wird, oder ist es eine Spielerin, die vielleicht beim Turnier eher eine Auswechselspielerin-Rolle hat, dass sie einfach da wissen, woran sie sind, um dann möglichst schnell als Team auch wirklich agieren und erfolgreich agieren zu können. Das ist mehr ein Schwerpunkt. Also wenn man es nochmal konkretisieren will, dann ist wirklich Technik und die ganzen konditionellen Fähigkeiten eher ausgelagert, aber da versuchen wir sie auch zu unterstützen, ganz klar, auch mit Trainingsplänen oder auch im Austausch. Athletiktrainer steht mit dem Athletiktrainer des Vereins im Austausch, gibt auch mal Trainingspläne. Und dann sind bei den Lehrgängen eher die taktischen Dinge und die psychologisch-pädagogischen Themen im Vordergrund.
Macht total Sinn und war auch super, dass du das so nochmal abgegrenzt und herausgearbeitet hast. Ich sehe jetzt gerade, wir sind schon am Ende der Zeit. Ich hätte dir wunderbar noch ein paar andere Fragen stellen können, was aber natürlich nicht fehlen darf in diesem Podcast, auch wenn das in der Jugend noch nicht die Riesenrolle spielt, ist natürlich die ultimative Frage, welche Technologien setzt du ein? Vielleicht kannst du das noch abschließend ganz grob nochmal skizzieren.
Also da entsteht gerade richtig viel bei uns, weil wir ja die Akademie beim DFB jetzt vor kurzem eröffnet haben und da unglaublich viel Expertise in dieser Akademie steckt und wir gerade noch am Sondieren sind, was wir wie nutzen können für unsere Spielerinnen. Hier hat ja, glaube ich, auch schon mal ein Podcast mit Sebastian Koppers stattgefunden.
Vom Tech Lab vom DFB, genau.
Er wird der Leiter des Tech Labs sein. Das ist gerade noch, ich war letzte Woche dort, habe mir das angeschaut, ist alles noch ein bisschen Baustelle, ist gerade alles noch am Entstehen. Aber da stellt sich natürlich dann auch die spannende Frage, inwiefern können wir das für unsere Spielerinnen nutzen? Dazu wird gerade viel ausgetauscht und viel auch frei gedacht, weil wir haben auch viele Spielerinnen, die im Raum Frankfurt wohnen, die das vielleicht auch im Alltag nutzen könnten. Das sind gerade so Überlegungen. Ganz konkret aktuell nutzen wir schon verschiedene Technologien, unter anderem ein Tracking-System, das von der Firma Katapult zur Verfügung gestellt wird. Also da gibt es einen Kooperationsvertrag vom DFB mit der Firma. Hat dann konkret zur Folge, dass wir eine Analystin von Katapult permanent bei uns haben, die mit uns reist, die quasi ein vollwertiges Staff-Mitglied ist und die dafür zuständig ist, Thea ist ihr Name, dass sie dann den Spielerinnen immer die Westen ausgibt und eben diese Sender dann einfach auch immer mit überwacht lädt und auswertet, die Daten auswertet, uns Trainern zur Verfügung stellt, aber eben auch den Spielerinnen, was super spannend ist. Das haben wir jetzt seit einem halben Jahr läuft das Ganze und wir sind gerade noch dabei, so viele Daten wie möglich zu sammeln, um Referenzwerte zu haben, um die Dinge auch einordnen zu können. Und haben aber sehr viele gute Erfahrungen damit schon gemacht. Und da steckt immer ganz viel Chance in sowas auch da drin. Ich bin da sehr offen und immer froh um alles, was es zu nutzen gibt für uns. Aber natürlich muss man sich auch immer wieder auch hinterfragen und überlegen, weil die Gefahr ist natürlich auch groß der Fehlinterpretation oder dass man es zu schnell an Spielerinnen rausgibt, die dann auch natürlicherweise hergehen und die Dinge auch vergleichen und auch sagen, wie viele Kilometer bist du denn gelaufen? Ach, ich bin nur so viel gelaufen, jetzt habe ich ein schlechtes Spiel deswegen gemacht. So. Also man muss es auch gut moderieren, begleiten und dann auch immer wieder einordnen. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, was wir aktuell nutzen.
Genau, das ist ja eher, ich sag mal, zur Erfassung von Läufen, aber vor allem eben auch zur Erfassung von Läufen während des Trainings und während des Spiels, manchmal ja auch gekoppelt mit Herzfrequenzdaten.
Genau.
Weiß ich nicht, ob die nutzt ihr auch, so wie ich aus deiner Zustimmung entnehme. Genau, habt ihr sonst im Training vielleicht Kondition, Athletik, wobei das ja, wie wir eben auch schon gesagt haben, wenig stattfindet, aus nachvollziehbaren Gründen, vielleicht aber auch noch irgendwas in der Diagnostik, im therapeutischen Bereich, was eingesetzt wird, vielleicht ja sogar auch für den Bereich mentales Training, Psychologie,
Genau, also wir haben
Technologien, die
eine
ihr
Teampsychologin
nutzt.
auch, genau, die auch Sitzungen macht mit den Spielerinnen und auch standardisierte Testungen macht und auch auswertet. Ja, da läuft einiges. Es sind mittlerweile auch sehr gut standardisiert, was in den Teams stattfindet. Wir haben auch im regenerativen, physiologischen Bereich Dinge, die immer wieder hinzukommen, die wir nutzen können. Wir hatten jetzt zum Beispiel, das sind, denke ich, dann auch Technologien wie Game Ready oder also das sind
Ja.
unterstützende Maßnahmen der Therapie quasi, wie sie zwischen den Maßnahmen eben schneller regenerieren können. Game Ready hieß das eine, Reboots.
Ach so, ja, die Reboots,
Die guten
genau.
Reboots, die haben wir auch noch, ja. Die sind sehr beliebt, ja, und
Ja,
da
super.
liegen unsere Spielerinnen regelmäßig drin und erholen sich ganz gut,
Okay,
ja.
das wird auch schon angenommen von den jungen
Ey,
Spielerinnen,
total,
ja.
ja. Also wissen sie sehr zu schätzen
Cool.
und war jetzt auch wirklich.
Und die habt ihr dann immer dabei, die Reboots
Genau, und
und
gerade bei
das
den
Game
Turnieren
Ready.
ist es so wichtig. Also das war jetzt, ich würde sagen, echt auch ein Game Changer, weil unsere Spielerinnen ja sich dadurch wirklich auch noch mehr erholt gefühlt haben und es sehr gut als ja sowohl physische regenerative Maßnahme gesehen haben, aber auch sicherlich die eine oder andere als psychische regenerative Maßnahme, weil man eben auch schön runterkommt
Ja.
und na, sich da ein bisschen erholen kann und ja, es einfach gut ist, wenn man so einen Tag dann beschließen kann oder manchmal auch einen Tag starten kann. Das haben auch welche gemacht.
Ja, genau. Es war sehr kurzweilig, was ich eigentlich immer sage, weil ich eigentlich nur tolle Gäste habe. Und ja, vielen Dank, dass du, ich sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert hast, angefangen von den, ja, ich sag mal, auch vielen Lernerfahrungen deiner Anfangszeit und jetzt aber eben auch aus der praktischen Erfahrung als Cheftrainerin, deine Beobachtungen und die Einblicke in die Arbeit. Ja, war sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast jetzt noch ein paar Tage Urlaub, die anstehen und musst nicht gleich morgen zurück. Und alles
Vielen
Gute
lieben
für
Dank,
dich.
hat sehr viel Spaß gemacht. Dir auch alles Gute und bis sicherlich bald wieder. Danke.
Danke. Tschüss. Ciao.
Und zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Handle Fee Bayer in einem Wort, Bayer mit EY. Dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.